Melanie, Foxtrott oder Walzer?
Ui, am liebsten gar nichts, aber sonst sage ich Walzer.
Hallo und willkommen zum Film- und Buch-Podcast, dem Podcast über einen Film und ein Buch. Ich bin Ruben.
Ich bin Melanie.
Und wir sprechen heute über Tanz, Körper in Bewegung im Einklang mit Musik und Rhythmus. Das soll unser Oberthema sein, zu dem wir jeweils wie immer einen Film und ein Buch besprechen. Ich habe dir, Melanie, einen Film gezeigt, weil ich Filme mag. Und du?
Ich habe dir ein Buch mitgebracht, weil ich Bücher mag.
Genau, so einfach funktioniert das hier bei uns im Podcast. Und genau, diese Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe, die passt eben, wie die meisten wahrscheinlich wissen, zu diesem Thema Tanz. Du hast dir das Thema ausgesucht, Melanie. Warum genau?
Ja, man könnte natürlich meinen, ich bin so ein Tanzfan, also tanze super gern. Nee, ich bin eine grauenvolle Tänzerin. Aber ich liebe es, Leuten zuzuschauen, die tanzen, und ich liebe es, Bücher darüber zu lesen, wie Leute tanzen, und deswegen war das meine Idee.
Das ist ja auch so ein bisschen die Sache, man mag vielleicht Filme, aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht einfach so einen Film drehen. Das ist auch immer nochmal was anderes, sich das anzusehen und das gut zu finden oder anders. Ich muss ja sagen, ich habe gar keinen Bezug zum Thema eigentlich. Natürlich diesen Tanzkurs mit 16, den hat man mal mitgemacht,
ja, ich
wie jeder.
Auch.
Genau. Und bei Tanz als Kunstform auf Bühnen aber zum Beispiel zum Zugucken, da hat mir bis jetzt irgendwie so der Zugang gefehlt, muss ich sagen. Bei dir ist das anders, ne?
Ja, aber ich habe das noch nicht geschaut im Theatersaal. Also waren dann immer nur YouTube-Videos, die ich geschaut habe, oder auf Instagram oder auf TikTok, wo ich mich habe inspirieren lassen.
Also, es gibt ja auch sonst Tanzfilme auch, ne?
Ja, die liebe ich auch.
Genau,
die haben Dance Academy, das ist die Serie meiner Kindheit.
Ja, eben, also das Tanzen ist ein großes Thema zum Zuschauen. Wenn man zuschauen möchte, dann gibt es einige Möglichkeiten. Wollen wir, würde ich sagen, mal starten mit dem Film zum Thema Dancer in the Dark aus dem Jahr 2000. Regie hat Lars von Trier geführt. Ich habe ihn dir mitgebracht, vielleicht erzählst du einmal, worum es da genau geht.
Ja, es spielt in den USA Mitte der 60er Jahre. Die Geschichte dreht sich um die tschechische Einwandererin Selma. Übrigens spielt die Hauptrolle die isländische Sängerin Björk. Daher kennt man die schon wahrscheinlich. Sie leidet an einer Krankheit, die sie langsam erblinden lässt. Und damit ihr Sohn nicht das gleiche Schicksal ertragen muss, spart sie jeden Cent ihres Lohns für eine Augenoperation. Und dafür arbeitet sie in einer Metallfabrik an Maschinen. Man kann sich vorstellen, dass es mit einer geringen Sehkraft nicht ganz so einfach ist, wenn nicht auch gefährlich. Mhm. Und ihr einziger Trost, das ist die Musicalwelt. Dafür hat sie eine große Leidenschaft. Da kommen wir auch unserem Thema näher. Mhm. Wenn sie zum Beispiel an einer Maschine steht, träumt sie davon, ein großer Musical-Star zu sein. Und in der echten Welt nimmt sie auch an wöchentlichen Proben teil. Da tanzt sie, da singt sie. Und was die Krankheit angeht, da vertraut sie sich fast niemanden an. Nur ihrem Freund und Vermieter Bill. Er nutzt leider die Situation aus, weil er hochverschuldet ist, klaut er ihre Ersparnisse in einem Moment, wo sie ihn nicht mehr wahrnimmt. Und Selma weiß direkt, wer es ist. Sie konfrontiert ihn und dann kommt es zu einem großen Unglück. Mhm. Und weiter möchte ich gar nicht erzählen. Und ich muss sagen, mir fiel es sehr schwer, diesen Inhalt zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Weil ich denke, dieses Große, was passiert, ist so wichtig und treibt die Handlung so an. Aber ich gebe mir die größte Mühe, nicht zu spoilern heute.
Was man ja auf jeden Fall sagen kann, du hast es ja auch schon angedeutet, dass es ein Film ist, der eine große Abwärtsspirale erzählt, und die setzt sich auch fort, nachdem sie schon beklaut wurde. Das alles, wie du schon sagst, mit Musical-Szenen ergänzt, was man bei so einer Geschichte vielleicht erstmal nicht unbedingt vermuten würde.
Nicht unbedingt. Und ich habe mir den Klappentext ja nicht angeschaut. Ich mache das nicht mehr. Und ich habe mir auch kein YouTube-Video, kein Trailer angeguckt, und ich war sehr überrascht und ich war nicht positiv überrascht. Also vielleicht kommen wir mal zum Genre. Musical hat einen Anteil, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Musical-Film ist. Also Lars von Trier orientiert sich an sein eigen geschaffenes Dogma, 95 nennt er das. Das ist so eine Art Manifest. Das hat er mit Thomas Winterberg zusammen Mitte der 90er rausgebracht. Und da haben sie zum Beispiel aufgezählt, welche Kriterien ein guter Film erfüllen muss, der wirklich wirklichkeitsnah ist, mit einer Handkamera, Originalschauplätze, nur originale Musik, keine Gewalt. Und da hinzu kommt nämlich dieser Musical-Aspekt. Und ich habe mit diesem Dogma-Film gerechnet, aber nicht mit den Musical-Szenen. Und wir haben ja den Film zusammen geguckt und da hast du ja gemerkt, wie genervt ich war, dass immer mittendrin in dieser spannenden, tragischen Handlung auf einmal Musical-Szenen immer kamen und ich irgendwann gesagt habe, warum, ich halte es nicht aus, wir müssen das jetzt skippen.
Diese Musical-Szenen.
Also da erkennst du meine Meinung.
Ja. Dieser Dogma-Stil, ich glaube, man muss auch dazu sagen, zum Beispiel hast du gesagt, keine Gewalt und so, also wer jetzt einen Film ohne Gewalt erwartet, das passt nicht so ganz. Diese Regeln wurden auch geschaffen, um gebrochen zu werden. Ja. Also es gab da so ein paar Filme, die sich relativ genau dran gehalten haben. Das Fest ist so der erste große Dogma-Film und glaube ich auch der berühmteste, wo das so war. Aber dieser hier hat schon wieder ganz viele oder hält schon wieder ganz viele Regeln nicht ein. Zum Beispiel soll es ja auch eigentlich in der Gegenwart spielen, es spielt ja in den 60ern und so. Viele Sachen. Ja, das mit den Musical-Szenen, ich kann das sehr verstehen. Ich finde trotzdem, dieser Film ist ein ganz guter Einstieg, wenn man grundsätzlich mal so einen Film sehen will, der so ein bisschen anders aussieht. Die Farben sehen ja durch dieses Handkamera-Gefilme total verwaschen aus. Nur diese Musical-Szenen haben dann so ein bisschen mehr Farbsättigung, die heben sich dann so ein bisschen ab. Trotzdem ist das ja nicht La La Land, was du da siehst, wenn sie anfangen zu singen. Ne? Das ist immer noch dieser Dogma-Stil, auch wenn, glaube ich, die Kamera dann auf einem Stativ steht, zur Abwechslung mal. Aber, also wenn man Björk auch kennt, was sie für Musik macht, sie hat die Musik ja auch selber produziert und komponiert für diesen Film. Es hat was sehr Traumhaftes, Sphärisches. Es sind jetzt keine Banger im klassischen Singen, was sie da singt. Und diese Handlung, wie du schon sagst, es erzeugt einen großen Bruch zu dem, was da gezeigt wird. War das so dieser Bruch, der dich da so gestört hat? Oder wie muss ich das verstehen?
Ja, positiv und negativ. Ich finde den Bruch gut. Ich hätte es mir so vielleicht in einem Monolog gewünscht. Also, die hätte verschwinden können aus der Realität, aber bitte mit Schauspiel und nicht mit Tanz und Gesang. Aber klar, also, Intention verstehe ich von Lars von Trier, aber es hat ein bisschen die Handlung unterbrochen auf eine negative Art. Was Schauspielerei nicht getan hätte. Da hätte ich sie noch ein bisschen mehr verstanden.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Kriterium, was man dann anwendet. Ne? Musicals, die gut sind, die unterbrechen die Handlung nicht, sondern da hat jeder Song eine klare Funktion, auch die Handlung weiter voranzutreiben und die Gefühle der Person auszudrücken. Das kann man hier dann vielleicht kritisieren. Vielleicht können wir auch mal auf die Figur der Selma kommen. Ich finde, es ist ja auch schon, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber so ein bisschen lächerlich, wie so mit allen Mitteln versucht wird, Mitleid zu erzeugen mit dieser Figur. Man hatte ja so eine Frau, die kommt nicht in der Gesellschaft an, die wird dauernd als Kommunistin beschimpft. Sie hat aber trotzdem dieses goldene Herz. Es gehört ja auch zu dieser Golden Heart Trilogie oder waren es zwei Filme, ich weiß nicht genau, von Lars von Trier, aber sie hat so diese unendliche Gutmütigkeit in sich, ist immer herzlich zu allen. Dann sammelt sie auch noch Geld für ihren Sohn, um ihm eine OP zu bezahlen, damit er nicht blind wird. Und dann wird sie auch noch in so ein Verbrechen reingezogen und das zieht sich ja bis zum Ende wirklich durch und sie macht ja überhaupt nichts Böses, nichts Verwerfliches. Das ist schon so ein bisschen märchenhaft, was ja wiederum auch so ein Stilmittel sein kann, ne? Gerade wenn man an so Musicals als Vorlage denkt. Wie ging es dir mit dieser Figur Selma?
Ich habe schon lange nicht mehr in einem Film geweint und du hast ja mitbekommen, dass ich so viel geweint habe und das ist dem zu tragen, dass sie so eine herzensliebe Person ist und dass man ihr alles Beste wünscht und alle hassen sie und dann ist sie noch blind und so. Oh, ich fand es so gut umgesetzt. Ich möchte das gar nicht so sagen, weil ich weiß auch, dass es halt feministische Kritik gibt. Ne? Weil Lars von Trier dafür bekannt ist, auch wirklich Frauengestalten in den Mittelpunkt zu stellen, die dann einen tragischen Ausgang haben. Und dass sich die Frauen meistens für andere aufopfern. Und ich würde am liebsten mich widersetzen und sagen, das geht gar nicht. Aber ich glaube, das hat mich an diesem Film halt gehalten und mitleiden lassen. Und wenn es jetzt ein Mann gewesen wäre, hätte ich es jetzt nicht so empfunden.
Dass du so mitfühlen konntest, ne? Mit ihrer tragischen Geschichte und dem, was sie alles macht. Also sie ist schon grundsätzlich, was man vielleicht jetzt nicht erwarten würde, bei so einer Thematik und wie das umgesetzt ist mit dieser Abwärtsspirale, es ist ja wirklich ein klassischer Sympathieträger, so wie man sich das eigentlich wünscht, so im Lehrbuch für Drehbücher so mäßig. Und ja, es ist eine Traumfigur auf jeden Fall, der man auch nicht zugesteht, hier einfach mal so wütend zu sein, schlecht sich gegenüber Mitmenschen zu verhalten, das reine Gute zu sein. Ich finde auch, das hält einen bei der Stange und es sorgt, wie schon gesagt, so dafür, dass das Ganze so eine Überweltlichkeit bekommt, die im starken Kontrast zu diesem krassen, harten Realismus. es ist ja schon fast mehr als Realismus, es ist ja eigentlich fast schon ein Leiden, eine Sinfonie des Leidens, die ihr angetan wird. Und ich finde diesen Kontrast da eigentlich ganz interessant.
Es gibt einen Punkt, der mich doch recht fassungslos macht, also ihr Verhalten. Also manchmal ist sie ja so naiv, wenn sie nach Hause geht, geht sie einfach, um einfach die Orientierung zu behalten, weil sie ja fast blind ist, an Bahnschienen entlang und tastet sich immer links und rechts, und damit sie den Weg nach Hause findet. Das finde ich schon unfassbar. Und wenn so ein Zug kommt, dann geht sie einfach zur Seite und hält sich am Geländer fest, und der Zug ist so nah an ihr dran. Und solche Szenen gab es natürlich auch.
Also sie ist so eine klare Figur, die auch sich noch nicht mal beschwert, dass vielleicht ihre Umgebung nicht besonders barrierefrei ist und man ihr nicht wirklich ermöglicht, sicher zur Arbeit zu kommen, sondern sie macht einfach immer das Beste drauf. Das ist auch sowas, was damit drauf einzahlt. Also es ist, glaube ich, auch so sehr angelehnt an so eine typische Musical-Figur. Sie sagt ja auch an einer Stelle in Musicals, nothing dreadful ever happens, was, glaube ich, nicht stimmt, weil ich glaube, es gibt schon ein paar Musicals, wo auch schlimme Dinge passieren. Also ich weiß jetzt nicht, was bei Le Miserable alles passiert, aber ich glaube, da geht schon zur Sache auch. Aber klar, sie ist natürlich schon so ein bisschen diese Cinderella-Figur, ne? Die ja schon das Gute verkörpert.
Ich finde aber interessant, dass sie äußerlich nicht wie eine Cinderella aussieht. Also das ist gut gemacht.
Man nimmt ihr so, ihre Wahrhaftigkeit nimmt man ihr irgendwie ab. Also das ist dann auch schon wieder was Realistisches an der Stelle. Was würdest du sagen, wie das Ganze sich dann am Ende zuspitzt, ohne zu viel zu verraten? Du hast schon gesagt, du hast geweint. Fandest du es denn gut, wie der Film sich dann auflöst, in was für einer Konsequenz er dann endet und wie er das Ganze dann ja zum Abschluss bringt?
Ich fand den Ausgang sehr gut gemacht, aber es war für mich unerträglich. Also wirklich, ich meine, besser hätte er es nicht machen können. Besser hätte er ja eine Frau nicht aufopfern können. Aber ja, also jeder muss ihn einfach mal selbst schauen, die Taschentücher parat halten. Ist gut gemacht, kann ich nicht kritisieren. Und ich meine, wenn man anfängt, die Musical-Szenen zu skippen, ich meine, die ersten zwei sollte man mal mitmachen, um das Konzept zu verstehen, warum es die Szenen gibt mit der Traumwelt, aber ja.
Und ich finde, das ist auch was am Ende, wenn man sich das Ende anguckt, was man dann Lars von Trier vielleicht auch neben aller berechtigter Kritik, dass er sich hier so in diese Frauenfigur mit seinem männlichen Blick einfühlt und so eine Traumfigur halt erschafft, die sich eigentlich nur Männer vielleicht auch ausdenken können, kann man ihm ja schon zugute halten. Am Ende des Films, man kann sagen, es fällt ein Vorhang dann tatsächlich auch. Das wirkt so ein bisschen, als wäre das Ganze eigentlich nur so ein Bühnenstück, das für Voyeuristen aufgeführt wurde, die sich so ein bisschen an diesem Leid auch erfreuen und irgendwie wie bei so einem Autounfall weiterhin schauen. Und das zeigt, dass er das Ganze ja zumindest noch so ein bisschen reflektiert, weil am Ende sind da nämlich auch so Voyeuristen im Publikum, vor denen dieser Vorhang fällt. Und das ist, glaube ich, schon was, womit man sich als Zuschauer auch identifizieren kann und worüber man dann auch nachdenken kann.
Stimmt, guter Punkt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Genau, man sollte vielleicht noch als Hinweis dazu sagen, dass bei den Dreharbeiten wohl auch nicht alles ganz super lief. Du hast da auch ein bisschen was zu rausgefunden, ne?
Ja, du hattest ja schon erzählt, dass sie ja ursprünglich nur die Filmmusik machen sollte.
Björk, ne?
Björk, genau. Und Lars von Trier hat aber gesehen, dass sie einfach die Hauptrolle verkörpert, hat sie gefragt, und das war auch ihr Debütfilm und lange Zeit ihr einziger Film, weil die Dreharbeiten so anstrengend gewesen sein sollen. Also es soll so gewesen sein, dass sie sehr viel mitreden wollte, was die Musik angeht und was manche Szenen angeht. Und er war ein Sturkopf, sie soll ein Sturkopf gewesen sein. Und die haben sich so ganz toll gezofft. Aber im Nachhinein meinte er dann auch, ohne sie wäre natürlich der Film nicht so geworden. Ne?
Ja, es gibt, soweit ich weiß, auch in gewisser Weise MeToo-Vorwürfe gegen Lars von Trier, auch nicht nur von ihr, es wurden auch von anderer Seite immer noch so Andeutungen gemacht, aber so ganz konkret ist das wohl nicht. Also das sollte man dann vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man diesen Film guckt. Ich glaube, Lars von Trier, wie du schon angedeutet hast, meint ja, dass sie der anstrengende Faktor in diesem Film war und da viel durcheinander gebracht hat. Man wird es nicht herausfinden können, aber das ist vielleicht was, was man dann im Hinterkopf behalten könnte. Hast du noch was zu sagen zu Dancer in the Dark abschließen, bevor wir zum Buch kommen?
Ja, ich habe mir den Titel erst am Ende nochmal durchgelesen und habe nochmal darüber nachgedacht bei der Vorbereitung, und mir ist nochmal klar geworden, wie gut er wirklich passt. Ne? Sie tanzt nicht in vielen Szenen, sie singt ja eher, und da habe ich gedacht, ja nee, dann passt der Titel nicht so. Aber es kann ja auch metaphorisch verstanden werden, dass sie ja die fast blinde Frau ist, die wirklich durchs Leben tänzelt. jetzt auch, wenn man sich nochmal diese Szene anschaut, die ich beschrieben habe, einfach an den Gleisen entlang. Und das macht sie in allen Hinsichten. Und ich finde den Titel super und ich muss sagen, wie interessant ich die unterschiedlichen Zugänge von uns beiden finde. Weil wenn wir jetzt zum Buch kommen, merkt man, wie unterschiedlich man auch Tanzen, der Tanz, definieren kann.
Ja, das ist ein guter Punkt, dass sie eigentlich gar nicht so viel wirklich tanzt, aber ja, der Tanz des Lebens ist das, was sie ausmacht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Dann lass uns doch mal vielleicht auch zum Vergleich zum Buch gehen. Mhm. Der Tanzende von Victor Justin. Es gibt, kann ich schon mal zum Inhalt sagen, im Grunde zwei Hauptfiguren. Einmal Arthur oder Arthur, ich glaube, wir nennen ihn jetzt hier einfach der Einfachheit halber Arthur. Den lernen wir in verschiedenen Phasen seines Lebens kennen und begleiten ihn dadurch. Er ist eigentlich nie besonders beliebt, hat schon als Kind oder versucht schon als Kind mit den Erwartungen mitzukommen, die an ihn gestellt werden. Und dann gibt es noch die zweite Hauptfigur, das ist ein Ort, das La Plage. Das ist ein Club in dieser Stadt, in der er lebt. Bei einem Kindergeburtstag betritt er den zum ersten Mal und fühlt sich da unwohl, als er tanzen muss. Aber irgendwie fasziniert es ihn auch und beeindruckt ihn so sehr diese Situation. Und er entschließt sich, dass er das Tanzen lernen will, nimmt sogar auch an einem Kurs teil und geht dann irgendwann wirklich jede Woche regelmäßig ins La Plage und wird tatsächlich immer besser im Tanzen, wird irgendwann dann auch der beste Tänzer im Club, lernt auch Frauen kennen, aber das bleibt alles ziemlich flüchtig. Man merkt irgendwann, er lebt nur noch für diesen Club. Das ist das Einzige, was in seinem Leben zählt, dieses La Plage. Und auch als sein Umfeld schon längst nicht mehr in dieser Stadt ist, er bleibt in diesem Club. Und ja, es füllt sein Leben aus, kann man sagen.
Und was sagst du zu dem Buch?
Ich muss sagen, ich fand es echt super. Also ich mag diese rauschhaften Erzählungen, wo du so durch die Jahre gejagt wirst. Es gibt auch dieses Erich Kästner-Gedicht, der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Da muss ich so ein bisschen dran denken. Dieser Schreibstil, finde ich, drückt das auch schön aus. Einerseits diese kurzen Sätze, die aber direkt schon zum nächsten überleiten und dann in den Partyszenen wird immer noch ein Komma dahinter gesetzt, um den Moment, der da beschrieben ist, noch intensiver zu machen, um dem noch eine Facette mehr zu geben. Und ich finde, ein Roman über einen Club, der sich wirklich so liest wie eine Partynacht, der muss das auch genauso machen. Ich finde, das muss man genauso machen. Und das fand ich sehr schön, auch in der Kürze der Zeit überhaupt zu schaffen, im Prinzip ein ganzes Leben zu erzählen. Das muss man ja auch erstmal
hinbekommen. War hin und weg. Also du hattest mir das Buch mal vorgelegt, weil du es selbst in einem anderen Podcast mal gehört hast.
Hat es aber noch nicht gelesen. Also ich habe es dir quasi als Vorkosterin einmal hingelegt, um mir zu sagen, ob es sich lohnt.
Also unglaublich. Also wir können ja mal über den Protagonisten nochmal sprechen und aber auch über die Bedeutung des Clubs. Also wollen wir mal mit dem Protagonisten Arthur mal anfangen?
Gerne.
Ich finde, der spiegelt so einen ganz bestimmten Typ Mann wider. Und wir hatten auch privat nochmal drüber geredet. Also das ist wirklich ein Außenseiter, der lernt zu tanzen, um dazuzugehören. Das kann man ja auf so viele Dinge auch nochmal übertragen. Das muss ja nicht das Tanzen sein. Und er will einer dieser coolen Menschen sein. Und dann kommt es ganz anders. Er wird immer unfähiger, anderswo im Club zu tanzen, anderswo Beziehungen aufzubauen. Und alles, was er je wollte, verbaut er sich damit. Und oh, ich finde das so tragisch.
Also auch wieder eine sehr tragische Figur, ne?
Ja,
das mit Selma schon mal direkt zu vergleichen. Ja, eine klassische Downer-Geschichte, auch hier wieder. Ich finde, dieser Lebensweg, den dieser Arthur für sich einschlägt, kann man schon sagen, ist nicht gerade schön, ist nicht beneidenswert. Er schafft es nicht, wie du schon sagst, andere Interessen als das Tanzen zu entwickeln. Und das ist ja auch interessant, dass er es noch nicht mal in einem anderen Club hinbekommt, zu tanzen und das noch nicht mal für ihn was Ähnliches ausdrückt wie in diesem La Plage. Er schafft es nicht, irgendwelche Ambitionen hervorzuholen, mal was anderes zu machen, stetige soziale Kontakte aufzubauen und so weiter. Es ist ja auch so, diese Kapitel sind immer mit einem Namen überschrieben von einer Person, die jetzt gerade in diesem Lebensabschnitt wichtig ist. Und das sind ja wirklich Kontakte, die kommen und gehen, die fliegen vorbei. Die sind mal für eine kurze Zeit da und die sind alle wieder weg. Also nichts bleibt, selbst diese Barkeeperin, die kennt er noch am längsten, aber die hat auch irgendwann ihren letzten Tag. Und einerseits ist es natürlich, also es ist halt das Leben, dass das Erwachsenwerden, dass Leute kommen und gehen, aber in so einer
Dichte. Er macht ja nichts draus.
Genau, und auch in so einer Dichte, das zu sehen, dass diese Leute einfach vorbeifliegen, das ist schon sehr tragisch. Also auch eine Figur wie Selma, die man eher bemitleidet als andere.
Darf ich eine Situation nochmal?
Ungerechtigkeitsaspekt, der fehlt hier halt so ein bisschen. Aber sag du ruhig.
Eine Situation, die mich richtig, also konnte ich nicht mehr. Der Club, der war zu wegen Bauarbeiten und da hat er eine Frau kennengelernt, außerhalb davon. Das erste Mal außerhalb des Clubs Oder schien in den ersten Wochen zu laufen. Die haben sich privat getroffen, die haben gekocht, die haben ganz normale Dinge gemacht. Und er hat immer so von seiner Begeisterung von diesem Club erzählt. Und die haben sich vorgenommen, okay, wenn der Club aufmacht, dann gehen die zusammen hin. Sie sind zusammen hingegangen, ihr hat es gar nicht gefallen. Und er war wieder in seiner Obsession drin. Und sie hat ihn auch gefragt, komm, lass uns mal gehen. Die sind gegangen, er war nicht so einverstanden damit, hat sich aber mitziehen lassen. Und sie fragte ihn dann, ja, lass uns doch was unternehmen, irgendwas total Cooles. Und er... Also sie schlug da nochmal vor, irgendwie zu verreisen und er meinte so, ja nächste Woche ist doch da eine 90er-Party, lass mal hin. Und da denke ich mir so, boah, du lebst so am Leben vorbei. Alle Chancen, die du bekommst, die verpasst du einfach.
Ich finde aber, also es ist eine sehr beeindruckende Szene auf jeden Fall, aber ich finde trotzdem, es ist wie gesagt nichts, was man wirklich beneidet, aber es ist schon auch faszinierend, oder? Dass man so diese eine Sache hat, für die man sich so begeistern kann, die wichtiger als alles andere ist und nach der man sein Leben ausrichtet. Also es hat ja wirklich was Religiöses eigentlich schon. Es ist ja seine Kirche eigentlich, in die er reingeht. Und ich finde diese Konsequenz, mit der das erzählt wird, das spiegelt sich ja schon in der ersten Szene, die beschrieben wird, dass er da in der Ecke sitzt und das Licht angeht und auf einmal alles total hässlich aussieht. Irgendwie die Plastikpalme, die da rumsteht und wo alles in dem schönen Licht und mit Alkohol noch sehr magisch ausgesehen hat, auf einmal so die Realität reinbricht. Das fand ich irgendwie ganz schön. Kannst du das verstehen, dass es auch irgendwie so eine Faszination ausübt?
Ja. Vor allem, wenn man so das erste Mal in den Club geht, dann ist es eine andere Welt. Und ich glaube, das soll es auch im Buch darstellen, so eine Parallelwelt nachts. Und ich war ja mit dir mal, da waren wir mal für den Job unterwegs, auch in der Diskothek, in der Mittagszeit. Und dann haben wir ja auch Kaugummireste gesehen, dann haben wir auch Alkoholflecken auf dem Boden gesehen. Und auf einmal wirkte der Club so klein. Also man kann sich beide Sachen so richtig vorstellen.
Auch ohne die Menschen, ne? Das ist ja wahrscheinlich das wichtigste Element, diese Körper, die so, das wird ja auch so richtig schön organisch auch beschrieben in dem Roman, die so wirklich wie so ein Lebewesen im Prinzip, diese Gruppe, wie sie sich verhält, dass sie auch atmet, dass sie auch verschiedene Zonen hat, wie so ein Körper, durch die man irgendwie durch muss. Und es wird so mit so einer Mischung aus Ekel und Faszination auch beschrieben. Das fand ich auch schön.
Ich habe ein Interview mir angehört mit Victor Jostar und da hat er selbst nochmal beschrieben, dass ein Club nach eigenen Regeln funktioniert, ne? Wie man kommuniziert, wie man sich bewegt, auch wie man liebt und Leute kennenlernt. Das fand ich auch nochmal ganz spannend und das hat er auch super im Buch umgesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Es ist so eine eigene Welt, ein eigenes Universum und für diese Hauptfigur ist es eben das eigene Universum. Und ja, es ist schön, wie er es schafft, der Autor, mit so wenigen Seiten, 120 waren es, glaube ich, in meinem E-Book,
208, wenn man es als Buch liest.
Genau, in so einer Dichte einerseits ein ganzes Leben zu erzählen, aber dann auch wirklich so eine Partynacht im Prinzip zu beschreiben, die eben als Leben funktioniert und gepaart mit dieser Ziellosigkeit dieser Figur, die letztendlich auch nicht gerettet werden kann davor. Es ist jetzt kein Feel-Good-Buch auf jeden Fall. Es ist, wie schon Dancer in the Dark, nichts, was man ja jemandem empfehlen kann, der mal eine gute Zeit mit dem Buch haben möchte. Aber da ist irgendwie dann doch so viel Wahrhaftigkeit, so viel Faszination da doch drin, dass man es, finde ich, dann doch nicht weglegen kann. Weiß nicht, ob es dir auch so ging.
Mir ging es genauso. Und du hattest mir zu Anfang die Frage gestellt, welchen Tanz ich bevorzuge, wie ich generell zum Tanzen stehe. Und ich finde natürlich ist auch interessant, wie er zum Tanzen steht. Wie wichtig das für ihn ist als Kommunikationsebene, wo er das erste Mal nicht mehr, also sobald er das Tanzen erlernt hat, so aus seiner unselbstbewussten Art herauskommt. Und ich habe ein paar Buchzeilen dabei, die ich gern vorlesen würde, wo einem klar wird, wie viel ihm das auch bedeutet und was das Tanzen macht mit ihm. Ich fühlte mich mit den anderen synchron, im Gleichtakt. Die Distanz zwischen uns wurde kleiner, es gab keine Leere mehr, nichts mehr zu überbrücken. Und das alles ohne Worte, Vertraulichkeiten, Humor oder Intelligenz. Es genügte zu hüpfen, um Teil der Menge zu sein, sie mit der eigenen Einsamkeit zu füttern. Also gibt es auch nichts Besseres, was das Tanzen beschreibt in dem Buch, oder?
Ja, und wie du schon sagst, es ist ein Kommunikationsmittel, es ist eine Sprache und das ist ja auch so ein Teil von, ich sag mal, kommunikativer Kunst oder so. Also ich denke halt so vor allem ans Musikmachen. Also ich habe auch schon mal mit anderen Leuten halt in der Gruppe Musik gemacht und das ist, also ich kann mich da so sehr wiederfinden, dass man das, was eigentlich Sprache ausmacht, was eigentlich Kommunikation ausmacht, dass man das so hinter sich lässt und so eine ganz eigene Sprache entwickelt, die vielleicht auch ein bisschen leichter ist, weil sie viele Sachen ausblendet, wie Gestik, Mimik und so weiter, also das ist vielleicht beim Tanzen schon wichtig, aber Umgangsformen und so weiter und man kann sich da freischwimmen, glaube ich, dadurch, indem man das so richtig lebt. Also ich kann das schon sehr nachvollziehen. Ja, ich glaube, man hört schon raus, dass wir beide jetzt ganz angetan waren von diesem Buch. Mich hat, wie gesagt, sehr beeindruckt, wie hier Stil und Inhalt zusammen eine Einheit bilden, zusammengehen. Und ich finde, man hat hier wirklich einen Roman, der diese Rauschhaftigkeit des Lebens, aber auch der Party zusammenbringt und in eins gießt. Und das fand ich sehr beeindruckt. Ich kann den Roman auf jeden Fall empfehlen. Weihnachten ist zwar vorbei, aber wenn ihr das hört.
Nächstes Weihnachten.
Also Weihnachten ist zwar vorbei, wenn ihr das hört, aber der Januar, falls ihr das jetzt hier hört, ist ja so ein klassischer Geburtstagsmonat. Ich finde, das kann man auf jeden Fall gut verschenken. Ist ein gutes Buch zum Verschenken, aber vielleicht die Warnung dazu, dass das Ganze jetzt keine Feel-Good-Story ist. Ich glaube, zum Verschenken wäre ich da bei Dancer in the Dark schon ein bisschen vorsichtiger.
Oder wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich würde es niemandem verschenken, der keine Musicals mag. Ich würde es niemandem verschenken, der Schwierigkeiten mit schlechten Ausgängen hat. Ich würde es aber jemandem verschenken, der bereit ist, einen Kunstfilm zu schauen, sich auf dieses Experiment einzulassen. Dem würde ich es empfehlen. Mit einer Warnung auf jeden Fall. Aber trotzdem, also guter Film.
Genau, so würde ich es auch sehen. Also jemand, der mal so ein bisschen vorführen möchte, wie anders Filme auch sein können, was man aus Filmen vielleicht noch rausholen kann, was man auch stilistisch machen kann, dem würde ich nämlich auch Dance in the Dark empfehlen. Ja, wenn wir jetzt nichts mehr haben, dann würde ich sagen, können wir schon zu den Empfehlungen gehen. Was hast du denn mitgebracht?
Ich empfehle die dreiteilige Doku Echt, unsere Jugend. Also bestimmt habt ihr das schon gesehen. Es wird ja ganz viel Werbung ausgespielt auf den sozialen Netzwerken und darüber wird schon viel gesprochen, aber ich sag euch, schaut euch das an, auch wenn ihr keine Fans von Echt seid. Ich hatte selber gar keinen Bezug dazu. Da erzählt nämlich der Frontsänger Kim Frank die Geschichte der Band. Bekannt ist die Band für die Lieder Du trägst keine Liebe in dir. Das läuft in meinem Kopf hoch und runter seit 2 Wochen, seitdem ich das geschaut habe. Und das Spannende ist einfach dran, die haben als Band immer die Kamera dabei gehabt und ganz viel privat gefilmt. Und es ist ein anderes Feeling, als jetzt ständig WhatsApp-Stories zu machen und Insta-Stories, sondern es ist so echt, so wahrhaftig, dass man merkt, dass es für niemanden gemacht wurde, um dann daraus später eine Doku zu machen. Und so fühlt sich das auch an. Also man sieht teilweise Szenen, wie sie so ihre Pickel auch zeigen. Und das wird man ja heute gar nicht mehr machen. Und dann sieht man einfach 5 Freunde beim Aufwachsen zu. Und auch beim Popstar-Dasein Ende der 90er Jahre. Es fühlt sich auch weniger als eine Doku an, mehr wie ein Coming-of-Age-Film. Ich kann es euch alle sehr ans Herz legen. Schaut euch das an.
Ja, ich kann es auch sehr empfehlen. Vor allem ist es so interessant, dass dann doch Aufwachsen in gewisser Weise ähnlich ist. Selbst wenn wir beide jetzt zum Beispiel in den 90ern nicht jugendlich waren, kann man irgendwie nachvollziehen, was die so umgetrieben hat. Und selbst wenn wir zum Beispiel nicht besonders berühmt geworden sind,
naja, wir haben ja noch die Möglichkeit.
Diesen Podcast. Nee, kann man doch irgendwie nachvollziehen, wie die aufwachsen durch, also was das mit denen macht, dieser mediale Zirkus, durch den die da getrieben werden. Und was ich da irgendwie besonders beeindruckend fand, war wirklich das Gegenteil zu dem Tanzenden, wo ja ein ganzes Leben in so einer kurzen Zeit erzählt wird, sind es hier ja 2 Jahre, glaube ich, die die Band wirklich erfolgreich war, bevor sie sich aufgelöst hat. Und das aber in 3 Doku-Teile gepackt und man hat das Gefühl, es muss ja wahnsinnig viel passiert sein in dieser Zeit.
Also Skandale auch, also alles, was man erleben kann, man denkt, das sind 30 Jahre Bandgeschichte.
Also da merkt man dann nochmal, wie Zeit sich unterscheiden kann, wenn man einerseits nur in einem Club tanzt oder dann doch die absolute Megakarriere hinlegt und alles von Aufstieg und Fall und ja, was da so dazugehört, alles mitnimmt auf der Reise, genau. Also fand ich auch ganz schön, gibt es, glaube ich,
in der Arte-Media.
In der Arte-Media. Nee,
das gibt es in der ARD-Mediathek.
ARD-Mediathek, gut, dann bleiben wir doch direkt bei der ARD. Und wenn ich zu meiner Empfehlung komme, würde mal wieder einen Podcast empfehlen, beziehungsweise eigentlich ist es ein Hörspiel. Mir Insomnia heißt das. Ist eben von der ARD produziert und geht in so eine Mystery-Richtung. Es geht um Mia, die ist großer Fan von Geisterjagd. Das ist so eine Hörspielserie aus ihrer Kindheit und es ist eine ganz klare Anspielung an die 3 Fragezeichen, also Jugendliche, die zu unheimlichen Sachen ermitteln und am Ende gibt es dann doch eine rationale Erklärung für Werwölfe, Vampire, alles andere. Mia findet dann aber raus, dass sie die einzige Person ist, die sich an eine ganz bestimmte Folge von diesem Geisterjagd-Hörspiel erinnern kann. Insomnia heißt diese Folge eben. Und sie spricht dann auch mit der Produzentin dieses Hörspiels und mit einem Sprecher und die sagen beide, so eine Folge haben wir nie produziert, die gibt es nicht. Und sie forscht weiter nach und irgendwann kommt dann der Verdacht, dass diese Hörspielkassette, die sie dann auch wiederfindet, aus einer anderen Welt tatsächlich kommen könnte. Das ist so die Rahmenhandlung und dann macht sie natürlich Nachforschung. Und ich finde, das ist ganz schön gemacht, weil diese Mia sich vornimmt, über diese Geschichte, wie sie das sucht, einen Podcast zu machen. Deswegen spricht sie auch die ganze Zeit immer wieder in ihr Mikro, um ihre neuesten Erkenntnisse aufzunehmen. Und das ist ganz spannend. Man muss sagen, die Dialoge sind an der einen oder anderen Stelle, vor allem wenn es so ein bisschen konfliktreicher wird, so ein bisschen cringe, um mal diesen Begriff zu benutzen. Das ist nicht so wirklich toll beschrieben. Da muss man so ein bisschen durch. Aber diese ganze Mystery-Aura, die das umgibt und die Sprecher, unter anderem auch Bastian Pastewka spricht damit, die machen das wirklich zu einem ganz schönen Produkt für die kalte Jahreszeit. So ein bisschen zum Gruseln kann man sich das mal anhören, um so eine Mystery-Geschichte sich eben ja, zu Gemüte zu führen. Mia Insomnia kann ich empfehlen. Erste Staffel gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Die zweite gibt es auch schon dann allerdings in der ARD-Audiothek. Genau.
Cool. Auch noch nicht gehört.
Ja, solltest du vielleicht mal machen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir es an der Stelle. Ich hoffe, ihr hört weiter rein, wenn wir hier einen Podcast produzieren. Schaut vielleicht auch auf Instagram vorbei.
Bewertet uns, da freuen wir uns ganz doll.
Bewertet uns gerne, kommt gerne mit uns in Kontakt. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.